War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Hallo, ihr lieben Entdecker. Heute weht salzige Luft durch unsere Geschichte. Da draußen auf dem weiten Atlantik treibt ein Schiff mit flatternden Segeln. Aber niemand antwortet auf Rufe. Sein Name? Mary Celeste. Ein Name wie ein Flüstern über den Wellen.
Willkommen, ihr mutigen Mitreisenden. Manchmal fehlt in Geschichten nicht nur eine Antwort, sondern ganze Stimmen. Hinter der Mary Celeste stehen Menschen mit Hoffnungen und Plänen. Diese Geschichte ist geheimnisvoll, doch freundlich erzählt und voller echter Spuren, die klug zusammengesetzt werden.
Ein Detail, das sofort Gänsehaut macht. Das Essen war nicht der Schlüssel, sondern etwas anderes. Ein Beiboot fehlte und das Schiff war seetüchtig genug, um weiterzufahren. Was brachte die Leute dazu, es zu verlassen? Wir stehen kurz vor einer Entdeckung.
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist das spannend, weil hier kluge Fragen wichtiger sind als schnelle Antworten. Wir schauen auf Mut, Entscheidungen und das Meer. Es wird aufregend, aber freundlich. Und am Ende bleibt Staunen, nicht Grusel.
Jemand kann dieses Rätsel so lebendig erzählen, dass die Planken knarren und die Segel rauschen. Bitte begrüßt unseren Geschichtenerzähler, der uns mitten hineinführt in das Herz des Ozeans.
Leinenlos für die Wahrheit, hinter der Legende. Geschichtenerzähler, die Brise gehört dir.
Atlantik, am 4. Dezember 1872, später Vormittag. Graues Licht liegt über der See. Die britische Brig Dei Grazia hält Kurs nach Osten, als der Ausguck eine seltsam taumelnde Silhouette meldet. Das fremde Schiff segelt, doch seine Bahn wirkt ziellos. Der Kapitän der Dei Grazia, David Morehouse, lässt heranführen. Rufe fliegen über das Wasser. Keine Antwort. Das Deck des anderen Schiffes glänzt nass, die Segel sind gesetzt, wenn auch zerrissen an den Kanten. Der Name am Heck steht fest. Mary Celeste. Ein amerikanisches Schiff. Der Wind zerrt an den Leinen. Kein Mensch zu sehen. Es ist, als hätte die See alle Stimmen verschluckt und nur das Knarren des Holzes übrig gelassen. Ein Boot von der Dei Grazia setzt über. Erster Offizier Oliver DeVoe klettert an einer nassen Strickleiter hinauf. Das Deck der Mary Celeste schaukelt ruhig, doch wirkt verwaist. Türen sind unverschlossen. Eine Ladeluke steht offen, als hätte sie jemand in Eile geöffnet. Der Kompasskasten ist intakt, doch ein Blick über das Heck zeigt eine leere Davidvorrichtung. Das Beiboot fehlt. Auf dem Vorschiff liegt lose, laufendes Tauwerk. Die Segel sind nicht ordentlich festgemacht, sondern halb gesetzt und an manchen Stellen eingerissen. Es gibt Spuren von Wind und Wasser, aber keine Zeichen von Kampf, keine Blutspuren. Nur das sonore Seufzen eines Schiffes, das weiter seinen Weg sucht, ohne seine Menschen. Unter Deck riecht es scharf, wie von starkem Spiritus. Im Laderaum schwappt Wasser, nicht viel, vermutlich knapp ein Meter, aber genug, um Unruhe zu wecken. Eine der Pumpen ist verstopft und nutzlos. Proviant ist reichlich vorhanden. Fässer, Mehl, Wasser, konservierte Speisen. Persönliche Dinge sind nicht geplündert. Kleidung liegt ordentlich in Truhen. Das Schiffstagebuch findet sich in der Kajüte. Es endet Tage vor dem Fund. Nichts deutet auf Feuer hin, nichts auf Piraten. Und doch fehlt das Lebenswichtigste, Besatzung und Kapitän. Auch der Sextant und der Chronometer fehlen. Typische Dinge, die man beim Verlassen eines Schiffes mitnimmt. Es wirkt, als sei ein geordneter Aufbruch in großer Eile geschehen. Die Mary Celeste hat eine besondere Fracht. Viele Fässer mit hochprozentigem, vergälltem Alkohol, bestimmt für Genua in Italien. Solcher Alkohol verdunstet schnell und kann explosive Dämpfe bilden, auch ohne Flamme. Wenn ein Deckel locker ist oder ein Fass undicht, entweichen scharfe Gase. Manche Historiker glaubten später, genau hier liege ein Schlüssel. Einige Fässer wurden aus poröserem Holz gefertigt und könnten, so die Untersuchung, undicht gewesen sein. Ein lauter Knall musste nicht einmal Feuer bedeuten. Auch eine Druckwelle kann Luken aufstoßen. Das erklärt keine Gewissheit, aber ein mögliches Gefühl an Bord. Gefahr in der Luft, unsichtbar und drängend. Rückblende. New York am 7. November 1872. Im Hafen klirren Taue gegen Masten, Arbeiter rollen Fässer an Bord. Der Kapitän der Mary Celeste heißt Benjamin Spooner Briggs, ein erfahrener Seemann. Mit ihm an Bord sind seine Frau Sarah und die noch sehr junge Tochter Sophia Mathilda. Dazu die Mannschaft, erfahrene Männer, die ihre Arbeit kennen. Der Auftrag ist klar, den Alkohol über den Atlantik nach Genua bringen. Das Schiff ist eine Brigg, robust, flink, mit zwei Masten und stabiler Bauweise. Es gibt keine Feinde zu erwarten, nur Wind, Wellen und die gewöhnlichen Aufgaben einer Ozeanreise. Benjamin Briggs gilt als vorsichtig und ruhig. Vor der Abfahrt schreibt er noch Briefe. Seine Worte klingen gefasst, beinahe fröhlich. Er freut sich auf die Reise und auf die Ankunft in Italien. Eine mutige Entscheidung war es, Frau und Kind mitzunehmen, doch es war nicht unüblich. Die Mannschaft ist gewählt, weil sie als verlässlich gilt. Der erste Offizier, der Steuermann. Die einfachen Seeleute, sie kennen Windstärken, Strömungen und die Sprache der Segel. Vieles spricht für eine gute Fahrt. Niemand ahnt, wie tief dieses Schiff später in die Geschichten der Seefahrt eingehen wird. Zurück auf der verlassenen Mary Celeste. Die Mannschaft der Dei Grazia liest das Schiffstagebuch. Der letzte Eintrag stammt vom 25. November. Er erwähnt Position und Wetter in der Nähe der Azoren, jener Inselgruppe mitten im Atlantik, weit vor Portugals Küste. Die See war nicht vollkommen ruhig, aber auch nicht vernichtend. Es sind die kleinen Hinweise, die zählen. Ein fehlendes Beiboot, ein nicht arbeitender Pumpenzug, teils beschädigte Segel. Der Chronometer fehlt, auch der Sextant. Das spricht für ein planvolles Verlassen, nicht für Panik ohne Sinn. Doch wieso blieb das Schiff seetüchtig zurück? Die Azoren liegen wie grüne Spitzen über tiefer See. Zwischen den Inseln ziehen Strömungen und Stürme können schnell aufkommen. Wer dort unterwegs ist, kennt das Manöver des Beiliegens. Segel so stellen, dass das Schiff fast stehen bleibt. Manche Kapitäne legen eine lange Leine ins Wasser, um eine Verbindung zu einem Boot zu halten. Bei einer falschen Einschätzung, bei Angst vor Dämpfen, vor Wasser im Rumpf oder vor Winddrehungen, könnte ein Kapitän entscheiden, für kurze Zeit in das Beiboot zu gehen, in der Hoffnung zurückzukehren, sobald die Gefahr vorüber ist. Die Männer der Dei Grazia fassen einen Plan. Ein Teil von ihnen soll die Mary Celeste nach Gibraltar bringen, wo das britische Admiralitätsgericht über Bergelohn entscheidet. Das bedeutet, zwei Schiffe auf eigenem Kiel über viele Seetage zu führen, jedes mit kleiner Besatzung. Das ist riskant, aber erlaubt. Also werden Segel nachgestellt, Taue gesichert und die beiden Schiffe nehmen Kurs Richtung Mittelmeer. Die Nächte sind lang. Auf der leeren Mary Celeste hallt jeder Schritt, als würde das Holz auf Antwort warten. Tag um Tag schiebt der Atlantik die beiden Schiffe voran. Auf der Mary Celeste hält ein kleiner Trupp Wache, prüft den Kurs, flickt Tauwerk. Das Ruder gehorcht, die Segel arbeiten. Doch der Gedanke an die Verschwundenen fährt mit. Niemand findet ein Zeichen, das eindeutig spricht. Kein Zettel mit einer Notiz, kein Signal am Mast. Nur nüchterne Dinge, die zugleich beruhigen und beunruhigen. Genügend Essen, trockenes Holz, intakte Rümpfe. Diese stille Normalität ist das Seltsamste von allem. Gibraltar, einige Wochen später. In einem Raum mit schweren Holztüren sitzt ein Richter des Admiralitätsgerichts. Das Gesetz der See ist alt und praktisch. Wer ein herrenloses, seetüchtiges Schiff in einen sicheren Hafen bringt, kann eine Belohnung erhalten, den sogenannten Bergelohn. Aber zuerst wird geprüft, ob alles rechtens geschah. Fragen prasseln auf die Männer der Dei Grazia nieder. Ihre Antworten bleiben ruhig. Sie schildern Kurs, Wetter, Funde. Verdachtsmomente werden gesammelt wie Kieselsteine in einer Schale. Zeitungen greifen das Rätsel auf. Schlagzeilen erzählen von Meuterei, von Piraten, von unglaublichen Wesen. Doch das sind Fantasien, nicht belegt. Im Gericht sitzt ein strenger Ankläger namens Frederick Solly Flood. Er vermutet zunächst Schlimmes, kann es aber nicht beweisen. Weder an Bord der Mary Celeste noch bei der Crew der De Grazia finden sich Spuren eines Verbrechens. Am Ende steht eine vergleichsweise geringe Belohnung. Ein seltsamer Mittelweg. Kein Lobgesang, aber auch kein Urteil gegen die Retter. Jahre später führen Forscher Versuche mit Alkoholdämpfen durch. Sie zeigen, dass eine Druckwelle Luken aufsprengen kann, ohne Feuer zu hinterlassen. Historiker halten deshalb eine mögliche Kette für denkbar. Alkohol entweicht, Dämpfe sammeln sich, jemand öffnet eine Luke oder eine Lampe entzündet kurz die Luft. Ein dumpfer Knall, kein Brand. Der Kapitän ordnet an, vorübergehend ins Beiboot zu gehen, an einer langen Leine gesichert, bis die Gefahr geprüft ist. Es ist eine Theorie, keine Gewissheit, doch sie passt zu vielen Fakten. Ein anderes, ebenso schlichtes Bild taucht auf. Die Pumpe ist verstopft, Wasser steht im Rumpf, das Wetter frischt auf. Die Mannschaft fürchtet, dass der Tiefgang wächst und der Rumpf in Gefahr gerät. Also verlässt man das Schiff kontrolliert. Vielleicht mit einer Leine am Heck. Dann dreht der Wind. Eine Böe reißt die Leine los. Oder sie scheuert durch. Die Mary Celeste, leichter und mit mehr Segelfläche, entfernt sich allmählich. Das kleine Boot, überladen und den Launen der See ausgesetzt, bleibt zurück. Keine Schreie erreichen mehr das große Schiff. Nur Wind und Wellen reden weiter. An Bord der Mary Celeste wirkt vieles geordnet. Kein Umsturz, keine zerwühlten Kojen. Proviant liegt bereit, Wasserfässer sind nicht geleert. Diese Normalität wog schwer in den Köpfen der Ermittler, doch sie sprach eher für Vernunft als für Chaos. Wer geordnet geht, rechnet damit zurückzukehren. Dass dies nicht geschah, ist die stille Tragik der Fahrt. Das Meer ist groß, seine Kräfte sind gleichmütig, und manchmal genügt ein einziger Ruck einer Leine, um Schicksale zu trennen. Die Crew der De Grazia erhält am Ende ihren Bergelohn, jedoch weniger, als sie erhofft hatte. Der Schatten des Rätsels lag auf der Entscheidung. Dann ziehen die Männer weiter, wie es Seeleute tun. Ihre Erzählung bleibt nüchtern. Sie fanden ein Schiff ohne Crew, in ordentlichem Zustand, mit fehlendem Beiboot und wenigen beschädigten Segeln. Mehr konnten sie nicht sagen. Nicht alles, was wichtig ist, hinterlässt eine Spur, die Menschen lesen können. Die Mary Celeste segelt noch einige Jahre. Dann strandet sie bei Haiti an einem Riff und wird aufgegeben. Später herausgestellt, die letzte Fahrt stand im Zeichen fragwürdiger Geschäfte. Ein Versuch von Versicherungsbetrug soll eine Rolle gespielt haben. Es ist ein prosaisches Ende für ein Schiff, das einst im Kern eines Rätsels stand. Holz kann brechen, Geschichten bleiben. Wenige Jahre nach dem Fund schreibt Arthur Conan Doyle eine Erzählung, die an den Fall angelehnt ist. Er ändert Namen und fügt dramatische Dinge hinzu. Die Geschichte wird berühmt und färbt die Legende dunkler, als die Fakten es tun. Seitdem teilen sich zwei Mary Celeste ihren Platz in Köpfen. Die wirkliche stumme Brig auf offener See und die erfundene mit sensationellen Bildern. Forscher arbeiten geduldig daran, beide auseinanderzuhalten. Viele Jahrzehnte später bauen Wissenschaftler Laderäume aus Holz im Kleinformat nach. Sie testen, wie sich Alkoholdämpfe verhalten. Eine kurze Zündung, ein dumpfer Stoß, Luken springen, aber keine anhaltende Flamme. Solche Experimente erklären, warum Augenzeugen an Bord nichts Verkohltes fanden und trotzdem Gefahr real gewesen sein könnte. Sie sind keine endgültige Lösung, aber sie zeigen, wie Naturwissenschaft helfen kann, alte Rätsel besser zu verstehen. Heute gibt es Gaswarngeräte, Funkverkehr, Rettungsinseln und genaue Wetterberichte. Frachten werden streng überwacht, gefährliche Stoffe mit Sorgfalt verladen. Schiffe tragen Leuchtraketen, automatische Notsender und klare Sicherheitspläne. Menschen zur See sind mutig geblieben, doch sie haben nun mehr Werkzeuge, um Unsichtbares sichtbar zu machen. Auch das, was man nicht riechen oder sehen kann, aber doch gefährlich ist. Und die Menschen der Mary Celeste? Ihre Namen bleiben. Benjamin Briggs, seine Frau Sarah, die kleine Sophia Matilda, dazu die Männer der Mannschaft. Sie waren keine Schatten, sondern Reisende mit Plänen. Die See nahm ihnen nicht ihre Würde, nur ihre Spur. In den Häfen, in alten Akten und in Briefen klingt weiter, dass sie sorgfältig, ruhig und hoffnungsvoll aufbrachen. Dieses Echo ist wichtig. Die Mary Celeste lehrt etwas, das über das Meer hinausreicht. Manchmal fehlen Teile einer Geschichte. Dann braucht es Sorgfalt, Geduld und den Mut, mit Wahrscheinlichkeiten zu leben. Keine Spur wird erfunden, keine Tatsache verbogen. Stattdessen werden Hinweise gesammelt, bis ein Bild erscheint, das zwar Lücken hat, aber wahrhaftig bleibt. So arbeiten Historiker, Seeleute und Forscher Seite an Seite, über Zeiten und Ozeane hinweg. So bleibt die Mary Celeste. Ein stilles Schiff, das weiter segelt in Erzählungen. Kein Spuk, sondern ein Rätsel aus Holz, Wind und Entscheidungen. Ein Beiboot, das vielleicht nie zurückfand. Ein Meer, das groß genug ist, um Geheimnisse zu bewahren. Und eine Erinnerung daran, wie wichtig kluge Vorsicht ist. Damals wie heute, wenn Menschen hinausfahren, dem Horizont entgegen.